Grafiken mitgebracht. Ich hoffe, die Präsentation läuft. Die läuft. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja. Was sehen wir hier? Steht unter Strom. Sein Schild, ne? Vorsicht. Muss man aufpassen.
Lebensgefährlich.
Lebensgefährlich, genau. Könnte gut sein. Gibt noch was Ähnliches? Hochstufen? Irgendwie Absturzgefahr, ja. Vielleicht ist da, weiß ich nicht, an der Hafenkante oder am Bahnsteig könnte das hängen. Auch da aufpassen, ne? Ist angesagt. Oh. Ganz gefährlich, giftig. Todesgefahr. Ja. Auch da Vorsicht, ne? Und ich glaube, ein letztes habe ich noch. Ausrutschgefahr, ja. Da muss man auch ganz besonders vorsichtig sein. Also wir haben verschiedene Schilder gesehen und ihnen gemeinsam ist, dass sie uns warnen sollen. Ne? Sie wollen uns warnen, sie wollen uns zur Vorsicht mahnen. Sie sagen uns, Achtung, geh hier besser nicht hin. Oder Achtung, geh hier vielleicht nur mit einer besonderen Ausrüstung hin. Oder nur dann, wenn es wirklich gar nicht anders geht oder wenn du ein Spezialist bist. Das sind Schilder, die uns vor schwerer Gefahr für unser Leben warnen. Das sind Warnschilder. Der Bibeltext, über den ich heute sprechen möchte, das ist im Prinzip auch wie so ein Warnschild. Es ist der zweite Abschnitt aus dem Titusbrief, über den ich in diesen Wochen predige. Und in diesem Abschnitt spricht Paulus eine scharfe Warnung aus vor sogenannten Irrlehrern. Er warnt also vor Leuten, die falsche Lehre verbreitet haben. Und Paulus erwarnt den Titus eben vor solchen Irrlehrern, die damals auf Kreta, auf dieser Mittelmeerinsel, ihr Unwesen trieben. Und er zeigt damit Gefahren auf, die allgemeingültig sind, die auch heute noch Menschen wegtreiben können, auch uns wegtreiben können von der gesunden biblischen Lehre. Also dieser Text, den wir hören werden, er ist im Prinzip wie ein großes Warnschild und ruft uns zu, Vorsicht, geh da nicht hin. Achtung, pass auf, da lauert eine Gefahr. Und stattdessen gilt es, standhaft zur gesunden Lehre zu stehen, so habe ich die Predigt ja auch überschrieben, so genannt, diese Lehre zu verteidigen. Steh standhaft zur gesunden Lehre. Ich lese uns mal jetzt den Predigttext aus Titus 1, Vers 10 bis 16. Dort schreibt Paulus, denn es gibt viele Freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Soweit mal diese Worte. Ich habe diesen Text mal so in drei Gedanken gegliedert und in drei Punkte unterteilt. Und bei jedem dieser Punkte macht Paulus einerseits immer deutlich, warum wir besorgt sein sollen, also vor welchen Dingen wir besorgt sein sollen, und andererseits dann immer, um wen wir besorgt sein sollen. Also es sind drei Punkte und jeder Punkt hat so zwei Gedanken. Das so in Kürze, ne? Worum wir besorgt sein sollen und um wen wir besorgt sein sollen. Und das Erste habe ich dann so genannt, steh standhaft zur gesunden Lehre, indem du falschen Aussagen widersprichst. Es heißt in Vers 10 und dem Anfang von Vers 11, denn es gibt viele Freche, wir haben es gehört, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf. Also, worüber sollen wir besorgt sein? Über falsche Lehraussagen. Hier sind Leute, so sagt Paulus, die lehren etwas, was nicht sein darf. Drückt sich ja hier auch sehr drastisch schon aus. Und Paulus, der gibt auch einen Hinweis darauf, welche Art falscher Lehraussagen das waren. Er schreibt nämlich, dass es sich hier um Verführer aus den Juden handelt. Er sagt also, es sind Menschen, die haben einen jüdischen Hintergrund, Paulus hatte ihn ja auch, und wir wissen aus dem Neuen Testament, aus vielen anderen Stellen, dass die frühen Gemeinden in einem permanenten Kampf waren gegen jüdische Irrlehrer. Gegen also Menschen, die von den Christen verlangten, dass sie bestimmte jüdische Gebote auch einzuhalten hatten. Man kann mal den Galaterbrief lesen, das ist auch so. Der ganze Brief dreht sich um dieses Thema. Da ging es um Speise- und Reinigungsvorschriften, da ging es vor allen Dingen auch um die jüdische Beschneidung. Und diese Menschen sagten, liebe Geschwister, es ist schön, dass ihr an Jesus glaubt, wir tun das auch, das ist ganz wichtig, dass ihr ihn als Messias erkannt habt, aber damit ihr gerettet werdet, damit ihr wirklich Gottes Kinder seid, müsst ihr euch beschneiden lassen. Ihr müsst die jüdischen Gebote einhalten. Mit anderen Worten, so kurz gesagt, sie verkündigten nicht Jesus alleine, sondern sie verkündigten eine Jesus-Plus-Botschaft. Jesus plus noch etwas anderes. Jesus ist gut und schön und wichtig, aber der Glaube an ihn allein, das reicht dann doch irgendwie noch nicht so ganz. Da fehlen noch die letzten Prozent. Da ist noch etwas, was aussteht, was du selbst bringen musst. Und ich hoffe, dass viele von uns hier so ein Unbehagen spüren, wenn sie das hören und merken, dass das eben ja diametral unseren ganz zentralen Glaubenswahrheiten widerspricht. Das, was die Reformatoren so zusammengefasst haben unter diesen Stichworten, alleine Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Sie sagten, da fehlt noch etwas. Vielleicht nicht viel, aber es fehlt noch etwas. Und Paulus erfährt dann fort, indem er dazu auffordert, eben diesen falschen Lehrern das Maul zu stopfen. Also sehr bildhafter Ausdruck hier. Und er macht deutlich, mit anderen Worten gesagt, sie sollen zum Schweigen gebracht werden. Das ist diese Aufgabe, die Titus hat. Er soll ihnen jetzt widersprechen. Er soll ihre Worte korrigieren und wenn es nötig ist, sie auch am Reden hindern, ihnen das Wort verbieten. Ihnen das Maul stopfen, keine feine Wortwahl. Und vielleicht fragen wir uns, lieber Paulus, warum bist du denn nur so furchtbar intolerant? Muss das wirklich sein? Anderen das Maul zu stopfen. Ich glaube, wir sollten erkennen, dass diese schroffen Worte, die Paulus hier wählt, dass diese schroffen Worte einer ernsten und tiefen Sorge des Apostels entspringen. Und damit sind wir aber bei diesem zweiten Unterpunkt, um wen wir uns sorgen sollen. Paulus sagt, wir sollten uns um verwirrte Geschwister sorgen. Der Text heißt, schauen wir darauf, denen man das Maul stopfen muss und dann geht es ja weiter, weil sie ganze Häuser verwirren. Die Irrlehrer mit ihren falschen Lehraussagen, die sind ja nicht im luftleeren Raum. Nein, das, was sie sagen, entfaltet Wirkung. Es hat Einfluss auf Menschen, sogar auf ganze Haushalte, auf ganze Häuser, wie Paulus hier sagt. Sie stiften Verwirrung, sie sehen Zweifel mit ihren Aussagen. Wir sehen also, dass von falscher Lehre durchaus auch eine Gefahr ausgeht. Das ist nicht gleichgültig, was irgendjemand irgendwo sagt. Falsche Lehre richtet Schaden an. Und so zeigt Paulus eben in seiner harschen Anweisung hier, diesen Menschen das Maul zu stopfen, ihnen zu widersprechen, ihnen den Mund zu bieten, er zeigt eigentlich dadurch seine pastorale Liebe für diese verwirrten Geschwister, dass sie ihm am Herzen liegen. dass er es nicht zulassen möchte, dass hier Menschen durcheinander gebracht werden, dass sie abgebracht werden von der gesunden Lehre. Sie sind ihm wichtig, diese Menschen. Deshalb reagiert er hier ja so hart. Weil Lehrfragen nicht unwichtig sind, das sollten wir nicht unterschätzen. Sie sind besonders dann nicht unwichtig, wenn sie so wie hier, bei diesem Hintergrund, ich habe versucht, euch das deutlich zu machen, wenn sie wie hier wirklich diesen Kern des Evangeliums betreffen. Da geht es ja nicht um irgendwelche Details, wie man sich die zukünftigen Dinge vorstellt, die Endzeitlehre oder so, da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Nein, hier geht es um den Kern des Evangeliums. Das ist nicht der Punkt, an dem man locker liberal sein sollte. Weil es um Menschen geht, weil es um ihr Wohlergehen geht, weil es um ihre Glaubenssicherheit geht. Hier ist es wichtig, akkurat zu sein, gründlich zu sein und ein bisschen penibel zu sein, ein bisschen kleinlich zu sein. Ich meine, denken wir zum Beispiel an den Ingenieur, der beim Auto den TÜV abnimmt. Wenn man da sein Auto hinbringt, dann guckt er ja drüber und schaut sich alles an. Sollte der wirklich großzügig sein und beide Augen zudrücken? Also zuerst denken wir, ja, warum nicht? Zumindest bei meinem Auto, wäre doch schön. Dann habe ich da keine Probleme. Aber eigentlich ist es doch so gut und so wichtig, dass jedes Fahrzeug gründlich auf seine Sicherheit untersucht wird. Es ist doch wichtig für die Sicherheit der Allgemeinheit, dass der TÜV-Prüfer genauestens hinschaut. Dass er nicht fünfe gerade sein lässt. Und das erwarten wir doch erst recht bei Sicherheitsprüfungen von Zügen, von Flugzeugen oder von Achterbahnen, dass da genau hingeschaut wird. Wenn es um Sicherheit geht, da hört doch der Spaß auf. Da wünschen wir uns nicht Lockerheit und Toleranz, sondern Genauigkeit und Konsequenz. Deshalb ruft Paulus uns hier zu, Vorsicht. Vorsicht vor dieser falschen Lehre, Vorsicht ganz besonders vor dieser Jesus-Plus-Botschaft, die das ganze Evangelium verkehrt. Sie ist eine Gefahr für deine Sicherheit, für deine Heilssicherheit. Sie verwirrt Menschen, sie bringt sie davon ab, von dem heilsamen, von dem rettenden Glauben. Darum ist Paulus hier kompromisslos. Darum fordert er dazu auf, diesen Personen hier das Maul zu stopfen. Leider ist diese verkehrte Jesus-Plus-Botschaft, die es damals auf Kreta gab, ja nicht da in Kreta geblieben, sondern die ist nach wie vor da. Und in immer neuen Variationen taucht diese Botschaft auf, taucht diese Lehre auf. Und auch wir sind nicht davor geschützt, ihr auch zu erliegen, auch auf den Leim zu gehen. Diese Lehre nämlich, dass der Glaube an Jesus Christus zwar wichtig ist und nötig ist und schön ist, aber dass er dann ganz alleine doch nicht ausreicht. Ja, du musst an Jesus glauben, natürlich. Aber du musst auch disziplinierter werden. Ja, du musst an Jesus glauben, aber du musst auch fleißiger sein, einsatzbereiter. Du musst an Jesus glauben, aber du musst auch endlich diese eine Sünde in deinem Leben endlich überwunden haben. Sonst nützt dir der Glaube eigentlich gar nichts mehr. Ich hoffe, wir würden das nicht so platt sagen, aber doch müssen wir auf der Hut sein, gerade als Prediger, als Leiter, als Verantwortungsträger in einer Gemeinde, aber auch sonst, dass wir so eine Botschaft nicht doch, vielleicht durch Worte oder auf subtilere Art und Weise, vermitteln. Gerade dann, wenn es um so Dinge geht, wie vielleicht Sünde mal anzusprechen oder jemanden zu ermahnen. Das ist ja wichtig, klar. Aber es ist dann ebenso wichtig, keine Jesus-Plus-Botschaft weiterzugeben, sondern denjenigen dann auf Jesus zu verweisen, auf den, der alleine uns gerettet hat und der auch die Kraft gibt, dass er in uns Veränderung schaffen, in uns Veränderung wirken kann, da, wo es nötig ist, da, wo sein Wort dazu auffordert. Aber diese Jesus-Plus-Botschaft ist verbreiteter, als wir meinen. Und auch in den Herzen gläubiger Menschen, da kann sie wieder Raum gewinnen. Es kann sein, dass man sich mal fragt, Wie sieht mich Gott eigentlich? Wie schaut er auf mich? Vielleicht auch angesichts meiner Unvollkommenheit, meiner Versäumnisse, meiner Schwächen, angesichts meiner Sünde? Wie viel bin ich ihm eigentlich wert? Wie viel bedeute ich ihm? Und ist ihm nicht vielleicht der andere Bruder, der dies und das so viel besser macht und der sein Leben so perfekt, wie es scheint, im Griff hat? Ist ihm dieser andere Bruder nicht viel mehr wert? Ist er ihm nicht viel wertvoller? Liebt er mich noch? So ganz? Ich glaube schon, dass viele von uns solche Gedanken schon mal gehabt haben, so etwas kennen. Das liegt daran, dass unser Herz enorm anfällig ist für diese Jesus-Plus-Botschaft. Es ist wie so ein Reflex unseres Herzens, dass wir meinen, dass es doch nicht ganz stimmen kann, dass Gott uns allein aufgrund von Jesu Werk als seine Kinder annimmt und nicht aufgrund unseres Verhaltens. Aber Paulus erhält hier ja dieses große Warnschild hin. Ne? Das stellt er uns hier vor die Nase, dieses große Warnschild. Vorsicht vor dieser Jesus-Plus-Botschaft. Geh da nicht hin, sagt er uns. Selbst wenn unser eigenes Herz das uns verkündet, dann müssen wir dagegenhalten, dann müssen wir widersprechen, dann sollen wir standhaft bleiben. Dann sollen wir standhaft zu dieser gesunden biblischen Lehre stehen, standhaft beim Evangelium von Jesus bleiben und uns selbst auch diese Wahrheit, ja, predigen. Seien wir da kleinlich, penibel, seien wir klar an dieser Stelle. Nicht Jesus plus gutes Verhalten, plus Fleiß, plus irgendetwas anderes ist der Weg zum Heil, sondern Jesus alleine. Das ist übrigens, um den Punkt hier nochmal abzuschließen, auch keine billige Gnade. Ne? Nicht, dass jemand irgendwie meint, dass ich hier sowas sagen würde oder dem das Wort reden würde. Nein, Jesus allein ist der Weg, der uns zu wirklicher Veränderung und der uns auch zur Heiligung führt. Das geht nicht über menschlichen Zwang. Das funktioniert nicht über menschliche Anstrengung oder über Disziplin, sondern nur aus diesem Glauben an Jesus Christus heraus, dass er mein Retter ist. Dass er mein Retter ist, dank dessen Tod am Kreuz ich gerechtfertigt vor Gott stehe. Dass Gott mich also ansieht, als hätte ich die Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit, die alleine Christus hat. Erst diese neue Identität, die kann mich wirklich verändern. Erst diese neue Identität kann wirklich helfen, dass ich Sünde überwinde in meinem Leben. Anders geht das nicht. Anders ist es ein Irrweg. Also wo das durcheinander gerät, wo das irgendwie unklar geworden ist, dort wo wir selbst aus eigener Kraft Veränderung schaffen wollen oder beweisen wollen, dass wir Jesu Rettung wert waren, da müssen wir widersprechen, scharf widersprechen, standhaft zur gesunden Lehre zu stehen, heißt dann eben auch, falschen Aussagen zu widersprechen. Zweiter Punkt, steh standhaft zur gesunden Lehre, indem du verkehrten Motiven widerstehst. Und auch hier fragen wir wieder zunächst über, was sollen wir besorgt sein? Antwort: über einen Dienst aus falschen Motiven oder mit verkehrtem Fokus. Also was sich auf das Verkehrte konzentriert. Wir gucken nochmal auf den Text. Es geht hier weiter in Vers 11. Sie lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Paulus sagt also, diese Leute, die bei euch diese falsche Lehre verbreiten, diese Jesus-Plus-Botschaft und das Volk streuen, die tun das auch aus falschen Beweggründen. Ihnen geht es gar nicht zuerst um Jesus und um seine Ehre. Ihm geht es auch nicht um das Wohl anderer Menschen zuerst, sondern sie trachten nach Gewinn, nach schändlichem Gewinn. Das, was sie tun, tun sie letztendlich für sich selbst. Und liebe Geschwister, dieses Motiv ist nicht so abwegig, wie es vielleicht zunächst scheint. Auch wenn wir wohl kaum nach finanziellem Gewinn trachten. Aber es muss auch nicht alleine finanzieller Gewinn sein, der hier in den Blick genommen wird. Es kann schon viel eher vielleicht um Ruhm und Anerkennung gehen. beispielsweise. Das kann auch Gewinn sein, der mich zum Dienst antreibt. So kann auch diese Frage nach Ruhm und Anerkennung dann darüber entscheiden, an welcher Stelle ich mich eigentlich einbringe und diene. Werde ich dort aktiv, wo ich am meisten Anerkennung bekomme? Oder dort, wo ich am meisten gebraucht werde? Wie entscheide ich das eigentlich? An welcher Stelle, es gibt ja viele Möglichkeiten, ich diene? Gehe ich danach, wo mehr für mich rausspringt, sei es mehr Prestige, mehr Spaß oder mehr Lob durch andere? Oder bringe ich mich dort mit meinen Gaben ein, wo der Herr mich wirklich dringend braucht, auch wenn es viel nervenaufreibender und anstrengender ist? Was ist da eigentlich mein Motiv für den Herrn zu dienen, dem Herrn zu dienen? Oder eine verwandte Versuchung, die trifft vor allen Dingen diejenigen von uns, die schon viele Jahre sehr aktiv für den Herrn und seine Gemeinde ja unterwegs waren. Da kommt der Teufel und flüstert uns zu und sagt uns, du hast doch inzwischen genug getan. Schau mal zurück auf all die Jahre, was du nicht alles getan hast, die vielen Stunden, die du investiert hast. Du hast es dir verdient, jetzt zur Ruhe zu kommen. Jetzt ist es doch mal Zeit, dass andere dir dienen. Dienst also, um sich den Dienst anderer zu verdienen. Auch das ist Dienst um schändlichen Gewinns wegen. Auch das ein verkehrtes Motiv. Also worum geht es eigentlich bei unserem Dienst für den Herrn? Wollen wir Lob und Anerkennung? Schielen wir auf irgendwelche Vorteile? Oder geht es um Gott und um seine Ehre? Das Problem ist nämlich, wenn es beim Dienst um unsere Befindlichkeiten irgendwie geht, Paulus nennt es schändlichen Gewinn, dann wird die Kraft des Evangeliums in unserem Dienst nicht wirklich voll zum Zug kommen. Vorsicht also, hier wieder das Warnschild, was Paulus uns hier vorhält, Vorsicht vor falschen Motiven für den Dienst. Stehen wir standhaft zur gesunden Lehre, auch indem wir verkehrten Motiven widerstehen. Und dann gibt es hier eben eine zweite Gefahr, die ist darunter zusammengefasst, aber doch ein bisschen anders. Es gibt diese Gefahr, dass sich Menschen auf etwas anderes konzentrieren, als das, was wirklich wichtig ist. Dass sie den Fokus ein Stück weit verloren haben. Hören wir mal ab Vers 12. Da ist es. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreta sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Vor allen Dingen der letzte Teil, was ich auch hier in die Folie jetzt geschrieben habe, das ist erstmal wichtig. Es gibt hier Personen, die sind auf Fabel, auf Menschengebote und Ähnliches konzentriert. Was bei ihnen im Mittelpunkt steht, sind also außerbiblische Praktiken und Themen. Wer diese menschlichen Gebote befolgt, wer diese Themen in den Mittelpunkt stellt, wer das beherrscht, der ist in ihren Augen vorbildlich. Das ist auch eine Gefahr eben, auf die falschen Dinge konzentriert zu sein, sagt Paulus. Dass also Dinge, die wir aus menschlicher Perspektive für wichtig halten, für richtig halten und die auch sicher irgendwie ihre gewisse Berechtigung haben, dass sie dann plötzlich, das ist hier das Problem, dass sie plötzlich zum Gradmesser des Glaubens werden. Dass wir also über die Bibel hinausgehende Vorstellungen entwickeln, was ein Christ zu tun, zu denken oder wie er sich zu verhalten hat. Zum Beispiel, um mal für uns das ein bisschen praktisch zu machen, zum Beispiel, welche politische Partei man eigentlich als Christ zu bevorzugen hat. Gibt es da eine Vorgabe? Gibt es da etwas, was alle Christen so sehen sollten? Ne? Es gibt Leute, die hängen das so hoch und denken, jeder müsste das so oder so sehen, so wie ich sehe. Oder welche Filme ein Christ schauen darf oder nicht schauen sollte, welcher Musikgeschmack angemessen ist. Oder ein brisantes, aktuelles Thema, alles, was so mit Umweltschutz zu tun hat. Angefangen Von Plastikvermeidung bis hin dann zum Elektroauto. Man kann ja so fixiert auf dieses Thema sein, dass man jeden, der sich noch im Laden vielleicht mal eine Plastiktüte mitgeben lässt und der dann in den Urlaub fliegt oder vielleicht auch mal Einwegprodukte nutzt, dass man ihn verurteilt. Und dass man sagt, das macht man doch nicht. Schon gar nicht als Christ. Dir sollte doch die Bewahrung der Schöpfung am Herzen liegen. Paulus sagt in Vers 15 dann, den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides ihr Sinn und ihr Gewissen. Paulus erinnert also daran, dass Jesus uns, die wir an ihn und sein Erlösungswerk glauben, dass er uns bereits rein gemacht hat. Und er stellt dadurch klar, dass es nicht deine politische Anschauung ist, auch nicht dein Musikgeschmack und auch nicht dein ökologischer Fußabdruck, der das Wichtigste wäre. Diese Dinge, so engagiert man über sie diskutieren kann und so berechtigt sie vielleicht auch sind, sie entscheiden nicht über deinen Stand vor Gott oder über deinen Wert. Man kann sich auf solche und andere Themen so versteifen und ihnen ja schon so religiösen Charakter geben, dass man das, was wirklich zählt, aus dem Blickfeld verliert. Dann hat man den Fokus verloren. Man ist auf etwas anderes ausgerichtet. Man ist dann von der gesunden Lehre abgekommen, indem man sich auf zweit- und drittrangige Themen konzentriert. Vorsicht also. Paulus stellt uns wieder ein Warnschild hin, hier. Vorsicht also, sich auf Nebensächlichkeiten zu konzentrieren. Stehen wir standhaft zur gesunden Lehre, indem wir dieser Versuchung widerstehen und bei der Hauptsache bleiben. Aber auch hier wollen wir nicht nur fragen, über was wir uns sorgen sollen, sondern auch über wen wir besorgt sein sollen. Paulus sagt, über die, die den Fokus verloren oder sich falschen Motiven hingegeben haben. Wir sollen besorgt über die sein, die ihren Fokus verloren oder sich falschen Motiven hingegeben haben. Und da kommen jetzt die ersten beiden Verse, die ich eben ein bisschen übersprungen habe, werden hier nochmal wichtig. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, so nebenbei gesagt, da zitiert Paulus jetzt aus säkularer Literatur, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Und er kommentiert, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Achten wir mal hier drauf. Der Großteil dieses Textes, ungefähr drei Viertel würde ich so sagen, wenn nicht sogar noch mehr, der Großteil dieses Textes ist sehr scharf formuliert, ist sehr klar formuliert. Paulus grenzt sich ganz deutlich ab von diesen Leuten und von ihrer Position. Aber am Schluss, da kommt es dann, der letzte Teilsatz hier, damit sie gesund werden im Glauben. Bei aller Deutlichkeit, um Deutlichkeit war Paulus hier ja nicht verlegen, bei aller Abgrenzung, bei allem Klartext, den wir hier lesen können, geht es Paulus doch um diejenigen selbst, die er hier so scharf kritisiert. Weise sie scharf zurecht, damit du es dem mal so richtig gezeigt hast. Das ist nicht, was Paulus schreibt. Das mögen wir vielleicht manchmal denken. Nein, weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Mich macht das sehr nachdenklich hier, das so zu lesen. Und ich frage mich, wie das bei uns so ist, wie das auch bei mir so ist. Wie sprechen oder denken wir eigentlich über diejenigen, die einen falschen Fokus haben? Oder über diejenigen, die verkehrte Motive haben oder die sich verrannt haben in irgendwelchen Irrtümern? Was ist mit den Leuten, deren Positionen wir aus guten, vielleicht auch aus guten biblischen Gründen zutiefst ablehnen, wo wir überzeugt sind, da ist es richtig, dass ich anderer Meinung bin, da ist es wichtig, dass ich anderer Meinung bin? Wie reden wir über sie? Was denken wir über sie? Und was wünschen wir ihnen eigentlich so von Herzen? Dass sie in ihrem Irrtum mal so richtig auf die Nase fallen? dass sie die Konsequenzen ihres Handelns mal wirklich zu spüren bekommen? Oder haben wir auch dieses Herz, was wir hier bei Paulus sehen können? Haben wir diese Liebe zu irregegangenen Geschwistern oder zu verblendeten anderen Menschen, dass wir ihnen vom Herzen Gutes wünschen? Dass wir ihnen von Herzen wünschen, dass sie einen gesunden Glauben entdecken oder zurückfinden dazu? Zeigt sich das auch in der Art und Weise, wie wir über sie sprechen und denken, wie wir mit ihnen umgehen, dass wir für sie beten beispielsweise? Also wir sollen, das wird klar hier, glaube ich, wir sollen auf der einen Seite natürlich ohne Wenn und Aber auch konsequent zur gesunden Lehre stehen. Wir sollen verkehrten Motiven widerstehen, uns da auch mal abgrenzen. Aber um die Menschen, die das betrifft, um sie wollen wir besorgt sein. Um sie wollen wir besorgt sein, weil Jesus, der dem einen verlorenen Schaf nachgeht, auch um sie besorgt ist. Und steh standhaft zur gesunden Lehre, indem du dich bösen Werken widersetzt. Wir fragen auch hier wieder, über was sollen wir besorgt sein? Antwort: über Werke, die Gott verleugnen. Und wir schauen auf Vers 16. Sie sagen, schreibt Paulus, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Paulus setzt hier voraus, dass die Taten gläubiger Menschen Gottes Charakter widerspiegeln sollen. Wo das nicht der Fall ist, verleugnen sie Gott. Wir stehen da nicht zur gesunden Lehre, ganz gleich, was wir mit unserem Mund vielleicht formulieren mögen. Wir mögen vielleicht mit unseren Worten eine noch so korrekte, eine noch so gesunde biblische Lehre zum Ausdruck bringen, aber wenn wir das nicht leben, dann ist es unglaubwürdig. Dann verleugnet es Gott. Nun, man kann da an Extrembeispiele denken, sicherlich an Geistliche vielleicht, die Kinder missbrauchen oder andere kriminelle Geschäfte machen und auf der anderen Seite fromme Predigten halten. Solche Werke verleugnen Gott natürlich in schlimmster Weise. Aber es beginnt natürlich viel früher. Es beginnt schon viel, viel früher. Vielleicht mit der Lieblosigkeit, mit dem wir anderen Menschen begegnen, wo so gar nichts zu spüren ist von Gottes Liebe. Oder mit dem Egoismus, mit dem wir unsere eigenen Interessen verfolgen. Oder mit der sturen Unnachgiebigkeit in irgendeinem Konflikt, dass wir auf unser Recht pochen. Vorsicht also. Das ist hier das letzte Warnschild, was Paulus uns hier hinstellt. Vorsicht also vor Werken, die Gott, die seine Güte, seine Liebe, seine Geduld und Barmherzigkeit verleugnen. Widersetzen wir uns solchen Werken auch, indem wir dagegen ankämpfen, gegen solche Tendenzen in unserem Leben. Und auch hier fragen wir, um wen sollen wir eigentlich besorgt sein? Und die Antwort ist, wir sollen um Gott besorgt sein. Denn es geht um seine Ehre. Er ist der Grund, weshalb wir uns bösen Werken widersetzen sollen. Wegen Gott selbst sollen wir über Werke besorgt sein, die ihn verleugnen, weil es um den Allmächtigen und seine Ehre geht. Weil Gottes Ehre unser Ziel ist. Weil es um Gottes Ehre geht, deshalb setzt uns Paulus hier in diesem Text überhaupt diese vielen Warnschilder vor die Nase. Weil es um Gottes Ehre geht, deshalb sollen wir falschen Aussagen widersprechen, auch manchmal unserem eigenen Herzen. Deshalb sollen wir auf die gesunde biblische Lehre bestehen. Weil es um Gottes Ehre geht, deshalb wollen wir uns verkehrten Motiven und falschen Ausrichtungen widersetzen. Und uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Und weil es um Gottes Ehre geht, wollen wir seinen Charakter in dem, was wir tun, widerspiegeln. So wie Epheser 2, Vers 10 es sagt. Das ist so das Gegenstück eigentlich zu diesem Vers 16. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Tüchtig zu guten Werken, nicht so wie oben, untüchtig zu guten Werken. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So ein Leben zur Ehre Gottes, das ist unser Ziel. So ein Leben zur Ehre Gottes, das sich auf seine gesunde Lehre gründet und sie verteidigt. Das ist natürlich auch nicht immer einfach. Aber es hat eine große Verheißung. Schon Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sucht zuerst nach seiner Ehre, frei übersetzt. So wird euch das alles zufallen. Das ist unser Auftrag, zu dem wir standhaft stehen wollen. Amen.